NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Erleichtert und besorgt zugleich klang am Montag die Erklärung des Dachverbandes jüdischer Institutionen in Frankreich, CRIF. Die Wahl habe gezeigt, dass die Mehrheit der Franzosen weder die Rechtsextremen vom Rassemblement National wolle, noch die extremen Linken von La France Insoumise, zu Deutsch unbeugsames Frankreich, geführt von dem 73-jährigen Jean-Luc Mélenchon. Rassemblement National habe seine Niederlage eingestanden, nun sei wichtig, dass auch Mélenchon verstehe, dass er keinen Platz in der Regierung habe. Letzteres ist allerdings keineswegs ausgemacht. Es stimmt zwar, dass die Mehrheit der Abgeordneten in der neu gewählten Nationalversammlung weder den Rechts- noch den Linksextremen angehört, doch Mélenchon führt nun mal das Bündnis Nouveau Front Populaire, Neue Volksfront, an, das am Sonntag so einen überwältigenden Erfolg erzielte und zur stärksten Fraktion wurde. Es vereinigt ganz verschiedene Kräfte, wie die Kommunisten, die Grünen, die Sozialisten, letztere neu erstanden durch ihren Spitzenkandidaten und engagierten Europäer Raphael Glücksmann, den Sohn des Philosophen und prominenten Juden André Glücksmann. Mélenchon hingegen gilt in vieler Hinsicht als antieuropäisch, antiamerikanisch, antideutsch und anti-Israel, wenn nicht antisemitisch. Daniel Cohn-Bendit beobachtet die politische Situation in Paris. Er war in jüngeren Jahren international führender, linker und ökologischer Aktivist, Publizist und Politiker, viele Jahre für die französischen Grünen im Europaparlament, und er ist der Sohn deutsch-jüdischer Eltern, die dem Holocaust unter anderem durch die Flucht nach Frankreich entkamen. Daniel Cohn-Bendit, wie erleichtert waren Sie am Sonntagabend und wie sehen Sie die Situation jetzt einige Tage später?
Natürlich waren wir alle erleichtert, dass die Partei von Marine Le Pen keine absolute Mehrheit erreicht hat. Im Gegenteil, sie kam erst als Dritter durch. Ein Bündnis aller Parteien. Man muss in Deutschland das verstehen. In Frankreich hat man Mehrheitswahlrecht. Deswegen haben Kandidaten, die als Dritte im ersten Wahlgang ankamen und hätten auch im zweiten Wahlgang kandidieren können, die haben zurückgezogen. Und deswegen ist es alles falsch, diese Interpretation im zweiten Wahlgang? Die meisten haben nicht für einen von der Neuen Volksfront oder für der Macron-Partei oder für die Republikaner, die Partei von Sarkozy, gewählt, sondern sie haben gegen den Rassemblement National gewählt. Und sie haben die Person, die Kandidatur gewählt, die gegen das Rassemblement National war. Deswegen kann niemand in Anspruch sehen, sie sind, weil sie Linker sind, weil sie Mitte sind, weil sie Mitte-Rechts sind, deswegen sind sie gewählt worden. Deswegen sind diese Interpretationen, meinem auch vom Griff, falsch. Die einzige richtig ist, 65% der Franzosen haben sich gegen das Rassemblement National ausgesprochen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
Prominente konservative Juden in Frankreich wie das Ehepaar Serge und Beate Klaasfeld, bekannt als Nazijäger, hatten ja vor der Wahl zur allgemeinen Überraschung gesagt, für die Juden werde Le Pens Rassemblement National besser sein als das linke Wahlbündnis. Die Rechtsextremen hätten sich gewandelt und seien heute salonfähig. Wie viel Wandel sehen Sie denn bei Le Pens Partei, die ja jetzt ein Drittel der Stimmen immer noch hat?
Also, natürlich hat sich diese Partei verändert. Es sind nicht die SA-Horden, die da durch Frankreich marschieren. Aber auf der anderen Seite ist diese Partei eine national-populistische, antieuropäische Partei. Und eine der Bündnispartner von Marine Le Pen ist Viktor Orban, der ungarische Premierminister. Viktor Orban hat eine antisemitische Kampagne gegen Soros geführt in Ungarn, und das hat das Rassemblement National von Marine Le Pen nicht gestört. Zweitens hat das Rassemblement National am Ende des Wahlkampfs die Ressentiments gegen Fremde verstärkt. Binational sollten keine strategisch wichtigen Posten in Frankreich einnehmen können. Das hat einen Aufstand gemacht. Und übrigens viele Juden, die sich überlegt haben, vielleicht das Rassemblement National zu wählen, haben es dann nicht gemacht, weil eben plötzlich rauskam, wer nicht ethnisch rein ist, ist eine Bedrohung. Das kam durch. Und was das Rassemblement National auch vergessen hatte, ist, dass es viele binationale Franzosen und Israelis gibt. Und deswegen sage ich, ist es ein Irrtum. In Frankreich, das Programm vom Rassemblement National ist la préférence nationale. Die nationale Präferenz. Frankreich geht vor. Das Französisch geht vor. Das widerspricht dem Universalismus des Judentums. Und das ist der gleiche Fehler, die Glasfeld macht, die, sagen wir, meine Großeltern gemacht haben, 1920 in Deutschland. Die gesagt, die haben ja im Ersten Weltkrieg mitgekämpft, ja, also sind wir nicht bedroht von Hitler. Das stimmt nicht. Und deswegen glaube ich, dass Glasfeld oder Alain Finkielkraut da geirrt haben.
Jean-Luc Mélenchon, der nominelle Anführer des linken Bündnisses Nouveau Front Populaire, hat das Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober nicht eindeutig verurteilt und sich mehrfach öffentlich an der Seite von Rima Hassan gezeigt, einer französisch-arabischen Ikone des Antisemitismus, wie ein Kritiker schrieb. Für wie antisemitisch halten Sie denn nun Mélenchon?
Also erstmal ist er nicht der Anführer der neuen Volksfront. Das behauptet er von sich. Aber ist es nicht. In der neuen Volksfront ist seine Partei, La France Insoumise, ja, die Unbeugsamen, aber da sind die Sozialisten, da sind die Grünen und auch die Kommunisten.
Aber seine Fraktion ist die stärkste.
Nein, das ist auch noch nicht richtig. Wahrscheinlich bis, also das wird man am 18. sehen, haben die Sozialisten gleichgesetzt. Aber das bedeutet nichts. Sie sind 70, 71. Die Sozialisten sind im Moment 69. Die Grünen 35, die Kommunisten 10. Wenn sie die drei zusammen sind, sind sie stärker. Das heißt, man muss da aufpassen, dass man nicht den Erzählungen von Mélenchon oder der France Insoumise dann einfach unreflektiert übernimmt.
Aber wie antisemitisch ist der Mann?
Der Mann benutzt den muslimischen Antisemitismus für Wahlzwecke. Das ist das Problem. Ob er Antisemit ist, weiß ich nicht. Jahrelang war es nicht und so. Aber der hat keine Angst angesichts dessen, was im Moment in Frankreich passiert, den Antisemitismus von Muslimen zu übernehmen aus Wahlzwecken. Das ist richtig. Und dass er eine verheerende Position zum 7. Oktober hat, ist auch richtig. Nur die Mehrheit in der neuen Volksfront hat eine andere Position. Das ist eine offene Auseinandersetzung. Und Mélenchon hat gesagt, ich soll Premierminister werden. Die neue Volksfront hat es abgelehnt. Deswegen haben sie noch keinen benannt, weil sie sich nicht einigen. Aber die anderen drei sind sich einig, dass es Mélenchon nicht sein kann.
Antisemitismus hat in Frankreich mit jeder palästinensischen Intifada in Israel und im Westjordanland zugenommen und nach dem Massaker vom 7. Oktober vorigen Jahres noch mal deutlich mehr. Islamismus generell wächst. Unter etlichen Morden durch Islamisten waren auch immer wieder Morde an Juden und Jüdinnen. Unlängst wurde ein jüdisches 12-jähriges Mädchen antisemitisch beschimpft und vergewaltigt. Wie nehmen Sie diesbezüglich die Situation wahr?
Es ist in der Tat bedrohlich und es stimmt, dass es eine Radikalisierung einer muslimischen Minderheit in Frankreich gibt. Es gibt eine terroristische, mörderische Radikalisierung. Zwei Lehrer sind ermordet worden, ein Priester ist ermordet worden, das ist richtig. Und es gibt eine Radikalisierung in einer muslimischen Parallelgesellschaft, die den französischen Laizismus infrage stellt. Wobei man muss sagen, der französische Laizismus ist viel strenger als in der deutschen. Also zum Beispiel darf man in Frankreich kein Kopftuch in den Schulen tragen, dürfen die Mädchen nicht, was in Deutschland nicht der Fall ist, ja. Das müsste man mal diskutieren und das kann man diskutieren. Aber wahr ist, dass es diese muslimische Radikalisierung gibt und eine Basis dieser Radikalisierung ist auch der Antisemitismus.
In den vergangenen 10 Jahren haben ja deshalb mehr als 20.000 Jüdinnen und Juden Frankreich verlassen, unter anderem eben aus Angst vor zunehmendem Antisemitismus. Was denken Sie, wie der Wahlausgang die Situation diesbezüglich verändert?
Also erstmal muss man sagen, dass von denen, die sind alle nach Israel gezogen, ist ein Drittel bis zur Hälfte wieder zurück nach Frankreich. Das muss man dazu sagen, weil das Leben in Israel viel härter ist als das Leben. Und so eine Sicherheit ist das Leben in Israel auch nicht. Irgendwann muss man auch über die Politik der israelischen Regierung mit einer faschistischen Mitarbeit in der Netanyahu-Regierung, einer rassistischen Mitarbeit in der Regierung Netanyahu. Der Ausgang der Wahlen hat einerseits viele beruhigt und beunruhigend ist, dass keiner es schafft oder die Ideen, um eine wirkliche Mehrheit, neue Mehrheit zu gestalten, im Moment nicht in Mannmarsch ist. Und das ist das Beunruhigende, das, was mich beunruhigt. Das heißt, Marine Le Pen ist abgelehnt oder ihre Partei ist abgelehnt, aber keiner kriegt eine positive Mehrheit zustande. Und das ist beunruhigend, denn wenn die so weitermachen, die nicht Rassemblement National sind, ob Mitte rechts, Mitte links, ganz links, überwiegend links oder egal wie, wenn die so weitermachen, dann wird Marine Le Pen in 2,5 Jahren zur Präsidentin Frankreich werden.
Ja, ich meine, Sie sehen diese Gefahr, Kommentatoren haben ja auch die Gefahr genannt, dass unrealistische linke Politik, also wie zum Beispiel die Rückgängigmachung der Rentenreform, Frankreich wirtschaftlich so schädigt und so destabilisiert, dass dann doch irgendwann quasi der rote Teppich für Le Pen ausgerollt ist und Rassemblement National an die Regierung kommt.
Aber ehrlich, genauso unrealistisch ist das Programm von Marine Le Pen. Die Zurücknahme der Rentenreform will sie selber auch machen. Ja, das Programm von der neuen Volksfront ist unrealistisch. Das Programm von Rassemblement National ist unrealistisch. Deswegen muss es eine Koalition geben, aber koalieren, Kompromisse schließen oder finden, ist in Frankreich ein Schimpfwort. Kompromiss heißt in Frankreich sich kompromittieren. Wenn das herrschende Bewusstsein, ich will nicht mit dem einen Kompromiss schließen, ich will nicht mit jedem einen Kompromiss schließen, wird es in Frankreich dann so kommen, durch das Wahlverfahren, durch das Mehrheitswahlrecht, dass Marine Le Pen am Ende gewinnt. Nicht, weil das Programm der Linken unrealistisch ist, weil sie Politik unfähig sind, die anderen.
Mhm. Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung, Daniel Cohn-Bendit. Sie haben sich als Musik Beautiful That Way gewünscht, von Noah gesungen. Was war Ihr Grund? Was mögen Sie an dem Lied?
Ja, ich mag Noah. Ich mag Noah. Noah ist an der Spitze einer großen Bewegung in Israel gegen die Regierung Netanyahu, gegen diese faschistische Gruppen in der Regierung Netanyahu. Man muss es in Deutschland so aussprechen. Mitbeteiligt an der Regierung Netanyahu ist die israelische AfD. Sie sind rassistisch, sie sind rechtsradikal, sie sind terroristisch. Und so benehmen sie sich zum Beispiel in besetzten Gebieten. Und das sagt Noah. Und sie kämpft auch jetzt, dass endlich dieser Krieg in Gaza aufhört, dass es Verhandlungen auf, dass die Geiseln wieder nach Hause kommen, die noch überlebt haben. Und dass es eine neue Politik des Verhältnisses zwischen Israel und den Palästinensern gibt. Das gefällt mir an Noah.
Und was gefällt Ihnen an dem Lied?
Das Lied ist ja ein wunderbarer Film, ja, wo im Grunde genommen, dass Träumen notwendig ist, wenn man überleben will.
Herzlichen Dank. Und hier kommt Noah mit Beautiful That Way.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. It's beautiful that way. Close as you remember from.
Beautiful That Way, das war die Israelin Achinoam Nini, kurz Noah, mit dem Titellied des Filmes Das Leben ist schön. Noah gehört zu den Großen der israelischen Musikszene. Als Kind jemenitischer Juden in Israel geboren, wuchs sie in der New Yorker Bronx auf und kehrte für den Wehrdienst zurück nach Israel. Sie trat mit vielen internationalen Musikern auf, darunter Sting und Carlos Santana, und engagiert sich in diversen Projekten für den Ausgleich zwischen Israel und den Palästinensern. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Jüdinnen und Juden in der EU haben einer Umfrage zufolge zunehmend Angst vor Diskriminierung und Hassverbrechen. Wie die EU-Agentur für Grundrechte in Wien mitteilte, waren 80% der Befragten der Auffassung, dass Antisemitismus in den vergangenen 5 Jahren zugenommen hat. Gut 3/4 der Befragten verbergen den Angaben zufolge ihre jüdische Identität gelegentlich, weil sie sich nicht sicher fühlen. Die Befragung wurde vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 durchgeführt. Der Bericht beinhaltet aber auch aktuelle Informationen von 12 jüdischen Organisationen. Demnach haben antisemitische Vorfälle seit Oktober 2023 stark zugenommen. Einige Organisationen gaben seitdem eine Vervierfachung der Vorfälle an. Der Zentralrat der Juden hat einen Tweet des Auswärtigen Amtes zum mutmaßlichen israelischen Angriff auf eine Schule in Gaza mit scharfen Worten kritisiert. Der Post irritiere und lasse jegliche Raison vermissen, erklärte ein Sprecher des Zentralrats. Das Auswärtige Amt hatte am Mittwoch auf X geschrieben, dass Menschen getötet würden, die in Schulen Schutz suchten, sei nicht hinnehmbar. Bei dem Israel zugeschriebenen Angriff auf eine Schule im Gazastreifen waren am Sonntag mindestens 4 Menschen getötet worden. Die israelische Armee erklärte, die Schule sei von Hamas-Kämpfern als Versteck genutzt worden. Der Zentralratssprecher erklärte, er vermisse den klaren Aufruf seitens der Bundesregierung an die Hamas, keine unschuldigen Menschen als Schutzschilde zu missbrauchen. Er stellte klar, dass von der israelischen Armee bereits vor der Aufforderung Berlins eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet worden sei. Mit einem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie wollen Künstler und Prominente ein Zeichen gegen zunehmenden Antisemitismus setzen. Das Solidaritätskonzert geht auf die Initiative des jüdischen Pianisten Igor Levit zurück. Neben Levit treten unter anderem der Sänger Olli Schulz, Dirigent Alan Gilbert, Publizist Michelle Friedmann, Fernsehkoch Tim Melzer und Schriftstellerin Ronja Othmann auf. Die Künstler wollen gemeinsam musizieren, sprechen und lesen und damit ein Zeichen setzen. Sie verzichten den Angaben zufolge auf ihre Gagen. Der Erlös aus den Ticketverkäufen soll an eine Beratungsstelle gehen, die bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung hilft, sowie an die Stiftung Bornplatz-Synagoge, die sich für den Wiederaufbau der Hamburger Synagoge einsetzt. Der Fußball-Bundesligist FC St. Pauli erinnert mit einer Gedenktafel an die jüdische Geschichte des Trainingsgeländes. Wo heute das Nachwuchsleistungszentrum ist, war von 1934 bis 1938 die Sportplatzanlage der jüdischen Sportgruppe Schild. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 wurden immer mehr jüdische Sportlerinnen und Sportler aus ihren Vereinen gedrängt und mussten sich in jüdischen Vereinen organisieren. Die Sportgruppe Schild pachtete das Gelände und baute es mit Spenden der jüdischen Gemeinde in Eigenregie zu einer damals modernen Sportanlage um. Bis zu den Novemberpogromen 1938 war die Anlage einer der wenigen vermeintlich sicheren Plätze für die jüdische Bevölkerung in Hamburg. Danach wurde in Deutschland die jüdische Sportbewegung zerschlagen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Shlomo Bystritzki aus Hamburg.
Ohne Prioritäten gibt es keinen Plan. Das Leben, wie wir es uns vorstellen und wie wir es zu leben versuchen, besteht aus mehr oder weniger wichtigen Dingen. Aus großen und kleinen Zielen, aus großen und kleinen Hindernissen. Logik. Unser Kompass auf dem Lebensweg ist die Fähigkeit, diese Beurteilungen zu treffen, zu entscheiden, was wir aufgeben und wie wir mit den Herausforderungen umgehen, die sich uns in den Weg stellen. Auch in den Gesetzen der Tora, die vom Himmel kommen, gibt es unterschiedliche Prioritäten und Abstufungen. Die Tora gebietet, du sollst nicht töten. unterscheidet aber auch zwischen vorsätzlichem Mord, fahrlässigem Mord, Totschlag und Notwehr. Die Tora gebietet, einem Bedürftigen zu helfen, aber sie zählt auch 8 Stufen der Wohltätigkeit auf. Die Tora gebietet, den Juden am Schabbat zu ruhen, unterscheidet aber auch zwischen verschiedenen Kategorien von Arbeit und der Schwere der Verletzung der Schabbatruhe. Es gibt jedoch eine bestimmte Kategorie von Mitzvot, die sich nicht für eine solche rationale Gestaltung eignet. Im Allgemeinen werden die 613 Gebote der Tora in 3 Kategorien eingeteilt. A. Mishpatim, Gesetze, die der Talmud als Gesetze definiert, die der menschliche Intellekt selbst erfassen sollte, auch wenn die Tora sie nicht gebietet, zum Beispiel das Verbot von Mord und Diebstahl. B. Eduyot, Gesetze, deren Rolle und Zweck wir verstehen können, auch wenn wir sie nicht selbst formuliert haben, zum Beispiel Schabbat, Feiertage, das Legen von Tfilin etc. C. Chukim, übernatürliche Gebote. Paradebeispiele sind die Gesetze der Unreinheit und der Reinheit. Diese Gesetze sind nicht nur mit menschlicher Logik nicht erklärbar, sondern sie widersprechen auch der Organisationsstruktur und der Rangordnung, die das logische Urteil und die rationale Aussage kennzeichnen. Wenn ein Mensch einen unreinen Gegenstand berührt, wird er selbst unrein. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Berührung absichtlich, unabsichtlich oder sogar gegen seinen Willen erfolgt. Und auch nicht die Art der Berührung. Derselbe Grad der Unreinheit wird der Situation zugeschrieben, in der jemand einen Gegenstand mit der Spitze seines Fingernagels berührt oder ihn isst. Mit anderen Worten, das Chok, Gesetz, führt ein absolutes Element in unser Leben ein. Einen Bereich, in dem es keine Haupt- und Nebenprioritäten gibt. Ein Bereich, in dem das Leben nicht in Ziele und Mittel geteilt ist, sondern eine einzige und ganzheitliche Erfüllung des Willens des Schöpfers darstellt. Tatsächlich ist jede Mitzwa ein Chok, ein Gesetz. Das heißt, ein impliziter, doppelter Ausdruck des Willens Gottes. Viele Mitzvot sind jedoch in verschiedene mental-rationale Erklärungen gehüllt, weil Gott wollte, dass sie in unser rational konstruiertes Leben integriert werden. Aber es gibt auch jene Gebote, die zu uns kommen, wenn sie nicht in diese Gewänder gekleidet und von allem befreit sind, was ihr himmlisches Wesen quantifiziert, qualifiziert und kategorisiert. Wir brauchen Struktur und Prioritäten. Nur so können wir ein konstruktives Leben führen. Wir brauchen aber auch Momente und Erfahrungen, in denen wir mit der verborgenen Vollkommenheit des Lebens in Berührung kommen. Momente, die uns erkennen lassen, dass jede unserer Handlungen und jede Anstrengung letztlich den gleichen und absoluten Sinn hat. Dies ist die wichtigste Lehre und Botschaft, die wir aus dem Wochenabschnitt Parashat Chukat ziehen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Shlomo Bystritzki aus Hamburg. Zum Schluss hören Sie das Le'el Baruch. Übersetzt lautet der Text: Dem Ewigen sei Segen. Es singt Kantor Shmuel Barzilai, begleitet von Andreas Roth am Klavier.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.